Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite hasturi.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 20. März 2024, gleich dem ersten Farvardin 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Architektur. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Zum Abschluss hören Sie unseren Sonderbeitrag anlässlich der Nowruz-Feiertage. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Architektur. Bleiben Sie dran!
Iranische Architektur. In Städten begegnen wir Komplexen von Bauwerke, Plätzen und so weiter. Jede architektonische Anlage in einer Stadt erfüllt eine besondere Funktion und alle Anlagen stehen miteinander in Verbindung. Verschiedene Faktoren gestalten die Architektur einer bestimmten Epoche, wie Baumaterial, technische Möglichkeiten, aber auch die Kultur und die Bedürfnisse der Bevölkerung. Die Bauweise einer Epoche spiegelt die Beziehungen in der Gesellschaft und die Lebensweise der Menschen wider. In längst vergangenen Zeiten begann der Mensch, sich einen Weg durch die Natur zu bahnen und dabei Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Während er anfangs noch selber seine Lasten trug, bürdete er sie später Tieren auf und nach der Erfindung des Rades verspürte er erst recht das Verlangen, größere Reisen zu unternehmen. So befestigte er Wege, baute Straßen und später Brücken und Tunnel. Die Brücken bestanden anfangs aus kräftigen Baumstämmen und führten nur über schmale Bäche und Flüsse hinüber. Sie waren nicht von langem Bestand. Mit der Zeit wurde der Brückenbau weiterentwickelt und heute besitzt der Mensch das Wissen für den Bau von riesigen, soliden Brücken, mit denen er die beiden Ufer eines rauschenden Flusses miteinander verbinden oder ein großes Tal überwinden kann. Brücken gehören zu den Meisterwerken der menschlichen Baukunst. Es gibt sie quasi, seitdem es Wege und Straßen gibt. Im Nahen Osten und in China baute man bereits vor Christus Steinbrücken. Wie archäologische Funde zeigen, waren Brücken auch im Iran überall üblich. In den Reimen von iranischen Dichtern wie Ferdowsi und in geschichtlichen und geografischen Aufzeichnungen wird ebenso auf Brücken verwiesen. Sie spielten eine wichtige Rolle und manchmal verhalfen sie zum Sieg über einen Feind. Die Iraner waren also mit der Methodik der Brückenbaus vertraut. Die älteste Bogenbrücke im Iran stammt aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Sie wurde über dem Aras-Fluss in Nord-Iran angelegt. Einer ihrer aus großen Steinböcken bestehenden Pfeiler ist noch am Aras-Fluss zu sehen. In der vorchristlichen Zeit der Achämeniden wurden ebenso Bogenbrücken gebaut. Reste von solchen Brücken befinden sich im Pasargad. Eine dieser Brücke war 16 Meter breit und stand auf drei steinernen Säulenreihen. Der Königsweg Rahe-Shahi und die Seidenstraße, die ein Handelsweg waren, verbanden die verschiedenen Teile Irans miteinander. Für sie spielte der Brückenbau eine bedeutende Rolle. Der griechische Historiker Herodot lässt uns im Zusammenhang mit der Eroberung von Babel durch den Achämenidenkönig Kyros und seine Überquerung des Gindes, heute Diyale, wissen. Als der Schah am Gindesfluss angelangte, ertrank eines der Pferde in diesem. Kyros erzürnte. Er schwor, einen Weg zu finden, dass jeder trockenen Fußes den Fluss überqueren kann. Auf seinen Befehl hin wurden zahlreiche Kanäle ausgegraben, damit das Wasser des Flusses in sie abfließt. Danach baute er eine Brücke über den Fluss und sie setzten sich im Frühling des darauf folgenden Jahres in Richtung Babel in Bewegung. Herodot berichtet ebenso über den Bau einer Brücke über den Fluss Arax in der Nähe der Tacht-e-Jamschid Persepolis.
Im antiken Iran wurden Brücken und Dämme Saat gebaut, die über Flüsse führten. Reste davon hat man in Sivand, Yasud und der Provinz Lorestan entdeckt. Diese blieben wegen der Verwendung von Kalkmörteln, insbesondere in den Brückenpfeilern, erhalten. Seit dem 1. Jahrtausend vor Christus hat man im Iran beim Gebäudebau Kalk verwendet und damit einen Grundstoff, der heute für die Zementherstellung überall auf der Welt genutzt wird. Die Archäologen vermuten, dass die Beduinen, die in Zelten wohnten, für den Bau ihrer Feuerstellen an ihren vorübergehenden Raststellen Kalkstein verwendeten. Regen und Feuer trugen zur Entstehung eines guten Mörtels bei. Die Beduinen erkannten die besonderen Eigenschaften dieses Materials und so begann dessen Verwendung als Baustoff. Die Verwendung dieses Materials fand langsam auch außerhalb Irans Verbreitung, wie im Römischen Reich, in Griechenland, Europa und sogar im fernen China. In Iran wird seit 3000 Jahren Kalk benutzt, wie Spuren in einem Friedhof westlich von Teheran zeigen. Auch die Brücken Pole Dukhdar in Miane und Pole Dukhdar an der Straße von Khoramabad nach Andimeshk, Khuzestan, sind Brücken, bei deren Bau man Kalkmörtel benutzte. Sie sind über 2500 Jahre alt. Die Sassaniden bauten ebenso Brücken, die meisten von ihnen im Süden und Westen Irans, wo das Zagros-Gebirge mit seinen steilen Berghängen und rauschenden Flüssen liegt. Dieses Gebiet war damals aus politischer Sicht und für den Handel sehr wichtig und wir treffen dort viele Brückenruinen an. In der Nähe von Kermanschah im West-Iran stehen die Pfeiler einer großen Brücke, die sich Khosrow-Brücke nennt.
Abu Dulf, ein arabischer Weltenbummler und Dichter, hat im 4. Jahrhundert nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, in seinen Reisenotizen auf diese Brücke hingewiesen. Er schrieb, dass er an der breiten Handelsstraße von Ktesiphon nach Hamedan in der Nähe des Berges Bistun die Chosro-Brücke aus der Zeit der Sassaniden gesehen hat. Diese Brücke war 153 Meter lang und 4 Meter breit. Sie stand auf 9 Pfeilern. Die Pfeiler waren sechseckig und aus geschliffenen Felsbrocken. Die Zwischenräume zwischen den Steinblöcken waren mit Gipsmörtel und Kieselsteinen ausgefüllt. Vor ein paar Jahren hat man für Fußgänger eine Metallbrücke über den Pfeilern angelegt. Einige Forscher glauben, dass die bekannte alte Brücke Khodor of Farin über den Aras-Fluss die erste Brücke ist, die in der islamischen Ära erbaut wurde. Hamdullah Mustafi Ghaznavi, der Geograf aus dem 14. Jahrhundert nach Christus, datiert den Bau dieser Brücke auf das Jahr 25 nach der Hijra, also ca. 646 nach Christus. In den ersten Jahrzehnten nach Beginn der islamischen Ära in Iran wurden vorläufige Brücken über den Euphrat gebaut. Von ihnen blieb nichts erhalten und sie werden nur noch in Geschichtsbüchern erwähnt. Interessant ist, dass diese meisten auf alten Sockeln erbaut wurden und später hat man in der Nähe feste Brücken errichtet. In den ersten Jahrhunderten nach der Hijra fand im Groß Khorasan im Nordosten und im Zweistromland der Straßen- und Brückenbau weitgehend Verbreitung. An den Flüssen Jihun und Seihun bauten die Iraner zahlreiche Brücken. Im 4. Jahrhundert nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, ereignete sich ein großer Wandel in der iranischen Kultur und die Architektur machte bedeutende Fortschritte. Zu den schönen, soliden Brücken aus dieser Zeit gehört die Hendovan- und die Isaj-Brücke über den Korun, die Hirmand- und Fareh-Brücke über den Hirmand, ebenso wie die Kashkan-Brücke über den Kashkan in Dorestan. Die Kashkan-Brücke ist 300 Meter lang und ruht auf 11 Pfeilern. Die Säulen sind aus großen geschliffenen Steinblöcken. An 12 Stellen fließt der Fluss unter der Brücke hindurch. Vom Flussbett gemessen ragt die Brücke 17 Meter hoch. Auf einer Inschrift in Kufi-Schrift steht das Baujahr eingetragen, nämlich 388 bis 398 nach der Hijra, das heißt ca. 997 bis 1007 nach Christus. In der Nähe dieser Brücke sind noch Reste von zwei weiteren Brücken aus der Zeit der Sassaniden zu sehen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Ghulam Ali mit dem Titel Bahar Sabz, das heißt Grüner Frühling. Thank you.
برفی و دامان کو در کنار ارغوان دارد پیچک نیلو فر گل پیرهن سر کشیده تا لب ایوان من آن بهار رفته هم بار دگر از شکوفه شاخه ها را گل زده است بعد باران بهاری سبز دوستی دامنی از نسترنها با تو چید در عبور از سرد و گرم روزگار با تو باید زندگی را تازه دید با صدای رود و دریا و نسیم عاشقانه هاران رو کنی هم صدایی خوشتر از دست بهار نغمه ای سر کن نواران رو کنی هم صدایی خوشتر از دست بهار نغمه ای سر کن نواران رو کنی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Rehane daheim und in der Gesellschaft. Liebe Hörerfreunde, wie wir zu Anfang dieser Sendereihe gesagt haben, steht der Name Rehane für das weibliche Geschlecht. Die Frau nimmt im Islam eine wertvolle Stellung ein. Wir möchten gerne erläutern, wie diese Himmelsreligion durch ihre klaren Bestimmungen vollständig die Rechte der Frau ins Auge fasst. Es heißt im Koran ausdrücklich, dass Mann und Frau aus ein und demselben Wesen erschaffen wurden. Wir lesen im Vers 1 der Sure 4, Nisa. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, aus ihm seine Gatten erschuf. Die Erschaffung aus einem einzigen Wesen bedeutet, alle besitzen ein gemeinsames menschliches Wesen. Alle Menschen wurden aus diesem Wesen erschaffen und somit liegt bei diesem für beide Geschlechter der Ausgangspunkt aller Menschen. Die Frau ist also aus demselben Wesen erschaffen worden wie der Mann und nicht aus einem anderen Wesen oder aus einem Überschuss des Mannes. Der Vers 1 der Sure 4 lautet vollständig, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, aus ihm seine Gattin erschuf, und aus ihnen beiden viele Männer und Frauen entstehen und sich ausbreiten ließ. Und fürchtet Gott, in dessen Namen ihr einander bittet, und achtet die Verwandtschaftsbande. Gott ist Wächter über euch. Der Islam sieht die Frau als Menschen. Er hat ihr nicht durch eine Industrie, sondern durch eine kulturelle Revolution Freiheit geschenkt. Für die Frau steht der Weg zur menschlichen Vervollkommnung offen. Sie besitzt von Natur aus das Recht auf Freiheit und Würde. In der westlichen Kultur ist die Freiheit der Frau in Wahrheit ein Produkt der Industrialisierung. Denn parallel zur industriellen Revolution und der Nachfrage nach billigen Arbeitskräften hat die westliche Gesellschaft die Frauen aus ihrem Heimen in die Fabriken gelockt. Sie wurden unter der Parole von der Befreiung der Frau in den Dienst der Industrie gestellt, um sie so gut wie möglich zu nutzen. Der Koran sagt, dass Mann und Frau einander in der Familie Ruhe und Sicherheit spenden. Der iranische Gelehrte Shahid Mutahari erklärt, der Schritt, den der Islam für die Rechte der Frau getan hat, ist von dem, was im Westen abläuft, verschieden. Er hat die Frauen mit ihren islamischen Rechten und Pflichten vertraut gemacht und ihnen Ansehen, Freiheit und Unabhängigkeit gegeben. Er hat die Grundlage der Familie nicht ins Schwanken gebracht und die Frauen nicht skeptisch hinsichtlich des Verhältnisses zum Ehemann und der Rolle als Mutter und hinsichtlich der Kindererziehung gestimmt. Der Mensch hat eine materielle und eine immaterielle Seite. Die materielle steht im Zusammenhang mit seinem Körper und die immaterielle im Zusammenhang mit seiner Seele. Weil der Mensch zwei verschiedene Seiten hat, hat er auch verschiedene Bedürfnisse. Somit müssen auch die Bestimmungen und Regeln auf die Bedürfnisse beider Seiten des Menschen angepasst sein. Die von Menschen aufgestellten Bestimmungen und Gesetze fordern jedoch nur zum materiellen, weltlichen Leben auf und übergehen das ewige Leben, und daher ziehen sie große Schäden für den Menschen nach sich. Unterdessen werden bei den Gesetzen des Islams beide Seiten des Menschen genau beachtet, die materielle und die immaterielle. Der Islam trat in einer Zeit in Erscheinung, in der Frauen keinerlei Wert besaßen. Ihnen wurde sogar das Recht auf Leben versagt. Doch der Islam verlieh ihr mit den göttlichen Geboten Würde. Die Rechte der Frauen fanden seine Anerkennung. Laut Islam besteht kein Unterschied zwischen den Menschenrechten der Frau und des Mannes. Beide sind ja Menschen und die Frau kann wie der Mann selber über ihr Schicksal bestimmen. Allerdings ist zu beachten, dass es von der Schöpfung her Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Diese haben aber nichts mit ihrem Status als Mensch zu tun. Um die Rechte und Würde der Frau wiederzubeleben und zu verwirklichen, müssen die naturgemäßen Unterschiede der beiden Geschlechter allerdings beachtet werden. Der Islam hat dies getan. Wenn wir die natürlichen Veranlagungen und Bedürfnisse von Mann und Frau betrachten, stellen wir in vielerlei Hinsicht einen Unterschied zwischen ihnen fest und sehen, dass die Schöpfung einen jeden von ihnen beiden für verschiedene Aufgaben geschaffen hat. Das heißt, Mann und Frau haben zwar als Mensch dieselben Rechte und Pflichten, aber wegen ihrer naturgemäßen Unterschiede und ihrer unterschiedlichen Eignungen und Fähigkeiten haben sie nicht die gleichen Rechte und Pflichten im Familienleben. Es ist vielmehr gerecht, dass jeder von ihnen seinen besonderen Platz in der Familie einnimmt und die besonderen Aufgaben, die ihm obliegen, übernimmt. Diejenigen, die für die Länder mit muslimischer Bevölkerung ein Modell vorgelegt haben, unter anderem Intellektuelle, haben nicht beachtet, dass gemäß dem Islam die Frau eine besondere Position und das Recht auf Eigentum und Erbe und Wissenserwerb besitzt und als eine feste Säule der Familie gilt. Andererseits haben die Feministen sich bei der Definition der Frau geirrt. Sie haben, ohne die naturgemäßen Unterschiede und Bedürfnisse der Frau zu beachten, nur äußerliche Ähnlichkeiten hervorgehoben und den Begriff der Gleichstellung nicht richtig angewendet. Der Feminismus übergeht die natürlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau und strebt nur eine Lage an, die für Männer und Frauen gleich ist. Aber heutzutage räumt man auch im Westen ein, dass die Fähigkeiten und Neigungen von Frauen und Männern sich voneinander unterscheiden. Der Begründer der islamischen Revolution, der verstorbene Imam Khomeini, hat zu Beginn der islamischen Bewegung, die der Wiederbelebung der Religion diente, die Frauen einerseits vor der Verwestlichung und der Nachahmung importierter Kultur gewarnt und andererseits hat er sie angespornt, auf den verschiedenen Schauplätzen der Gesellschaft mitbeteiligt zu sein. Er trat ernsthaft für die Beteiligung der Frauen am politischen und gesellschaftlichen Leben ein, bedankte sich für ihre Teilnahme und sprach ihnen seine Anerkennung dafür aus. Imam Khomeini befürwortete die soziale Mitbeteiligung der Frauen und ihre Berufstätigkeit unter Wahrung der islamischen Regeln und zugleich betonte er auch die Festigung der Familie und die Rolle der Frau als Mutter und als Erzieherin der kommenden Generation. Er verglich diese Aufgabe sogar mit der Aufgabe der Propheten und sagte: Ihr Frauen habt zwei edle Berufe. Der eine ist die Erziehung der Kinder und dieser Beruf steht über allen anderen. Wenn ihr der Gesellschaft ein gutes Kind übergibt, dann ist das mehr wert als die ganze Welt. Im Schoß der Mütter muss der Mensch zum Guten hin geformt werden. Der Beruf der Mutter ist wie der Beruf der Propheten. Auch die Propheten sind gekommen, damit sie den Menschen würdig formen. Die Beachtung von Rechten und Pflichten kann nur zusammen mit der guten Moral zu einem stabilen und ruhigen Familienleben führen. Das heißt, Regeln können nicht die einzige Voraussetzung für ein solches gesundes Familienleben sein. Die Menschen brauchen sowohl Rechte und Pflichten als auch Ethik. Der Islam weist den Vorzug auf, dass er sowohl die Rechte und Pflichten als auch die Moral beachtet. Der verstorbene Imam Khomeini war davon überzeugt, dass der Islam sowohl den Männern als auch den Frauen wahre Freiheit beschert hat. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass die Männer sich gegenüber den Frauen ungerecht verhalten dürfen. Die Propheten Gottes haben die Gebote Gottes in den Himmelsbüchern überbracht, welche der Maßlosigkeit und Gier der Menschen einen Riegel vorschieben sollen und das menschliche Ego der Kontrolle des Gesetzes, der Vernunft und des göttlichen Gebotes unterstellen. Nur dank der Gebote und der Ethik kann die Berücksichtigung und allseitige Wiederbelebung der Rechte der Frauen gewährleistet werden. Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Saide Khansari mit dem Titel Bahar, auf Deutsch Frühling.
بهار بیا دلا رو مهربون کن، ابرا رو روی جنگلا روون کن، درخت پیر کوچه رو جوون کن، پرنده رو با شاخ هم زبون کن. بهار اومد برفا رو پارو کنی، خونه دل رو آب و جارو کنی. بهار اومد دلامونو زنده کرد، گریه بودیم گریمونو خنده کرد، گریه بودیم گریمونو خنده کرد. از ابروهای قنچه وا کرد، بهار اومد تو کوچه ها صدا کرد، گره از ابروهای قنچه وا کرد. ابرا به هم خوردن و بارون گرفت، زمین جوون شد دوباره جون گرفت. ابرا به هم خوردن و بارون گرفت، زمین جوون شد دوباره جون گرفت. زمین جوون شد دوباره جون گرفت.
بهار بیا دلا رو مهربون کن، ابرا رو روی جنگلا روون کن، درخت پیر کوچه رو جوون کن، پرنده رو با شاخ هم زبون کن. بهار اومد برفا رو پارو کنی، خونه دل رو آب و جارو کنی. بهار اومد دلامونو زنده کرد، گریه بودیم گریمونو خنده کرد، گریه بودیم گریمونو خنده کرد. ابروهای قنچه با کرد، بهار اومد تو کوچه ها صدا کرد، گره از ابروهای قنچه با کرد. ابرا به هم خوردن و بارون گرفت، زمین جوون شد دوباره جون گرفت. ابرا به هم خوردن و بارون گرفت، زمین جوون شد دوباره جون گرفت، زمین جوون شد دوباره جون گرفت.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich der Nowruz-Feiertage. Weiterhin guten Empfang.
Eines der Themen, mit denen wir uns in diesen Tagen befassen, sind das iranische neue Jahr und die Neujahrsbräuche. Das heißt, sowohl die, die vor dem Jahreswechsel aktuell werden, als auch jene, die das neue Jahr einleiten.
Über so einiges im Zusammenhang mit dem, was vor dem Jahreswechsel hierzulande üblich bzw. in einigen Gegenden dieses schönen Landes gebräuchlich ist, sprachen wir bereits. Beispielsweise über die Vorbereitungen zum neuen Jahr in Yazd und anderen Städten der Kavir. Interessant dürfte für Sie aber auch sein, wie die Leute in West-Aserbaidschan, also im Nordwesten Irans, den letzten Monat im Jahr verbringen, was sie so alles tun und machen, um das alte Jahr zu verabschieden.
Da wäre zunächst einmal folgender Hinweis, und zwar nennen die West-Aserbaidschaner diesen letzten Monat Esfand auch Bayram, was so viel wie Festbote bedeutet. Noch genauer, jener Monat, der das neue Jahr in seinem Schoße trägt und letztendlich zur Welt bringen wird. Darum, weil in dieser Zeit so allerlei Veränderungen in der Natur vonstatten gehen. Sie ist dabei, zu erwachen, aufzuleben. So quasi die Wieder- oder Neugeburt der Natur.
Man freut sich darüber, freut sich auf den Frühling. Und diese Freude tun die West-Aserbaidschanis unter anderem dadurch kund, indem sie in den letzten Tagen dieses letzten Monats nach altem Brauch für junge Mädchen und jung verheiratete Frauen einen neuen hübschen Spiegel kaufen und einen Krug, einen Kuse, wie er hierzulande genannt wird.
Richtig. Und seit alters her ist es in West-Aserbaidschan Brauch, dass man am letzten Mittwoch im Jahr, also am letzten Chehorshanbe, eine Quelle aufsucht und einen Krug mit ihrem frischem, erquickenden Wasser füllt. Dieser Krug mit frischem Quellwasser wird heimgebracht und dort voller Freude und Hoffnung zum Frühstück herumgereicht und getrunken.
Interessant ist auch diese Sitte. Eine Sitte, die allerdings fast überall in Iran gang und gäbe ist. Und zwar, man bringt ein, zwei Wochen vor dem Fest Hülsenfrüchte oder aber auch Getreidekörner zum Keimen und Grünen, sodass sie rechtzeitig zum neuen Jahr in ihrem nun dichten, lichtgrünen Gewand den Frühling sozusagen ins Heim bringen.
Wie man das macht? Nun, das wollen wir Ihnen in aller Kürze sagen. Man gibt eine Handvoll Hülsenfrüchte, bevorzugt werden Linsen oder die kleinen Mascherbsen, oder aber Weizenkörner in eine Schüssel Wasser und lässt sie aufkeimen. Und diese Keimlinge nun werden aus dem Wasser herausgenommen und in eine flache Schale oder sonst ein Gefäß getan. Das Ganze wird mit einem sehr dünnen Tuch bedeckt und feucht gehalten. Nach einigen Tagen zeigen sich die ersten grünen Spitzchen, die höher und höher treiben und dichter werden und zum Jahreswechsel in voller Pracht in ihrer Schale dastehen. Ganz abgesehen davon, dass dieses frische Grün sozusagen den Frühling ins Haus bringt und das Erwachen der Natur symbolisiert, ist eine Augenfreude und macht die Herzen ganz simpel gesagt froh.
Was zudem in Iran in dieser Zeit Brauch ist, ist das Pflanzen eines Baumes, ebenfalls eine alte Sitte, die gegen Ende des Winters alle Jahre wieder auflebt und an der nahezu jeder Teil hat. Auch wenn kein eigener Garten vorhanden ist, geht man hinaus in die freie Natur, dorthin, wo die Stadtverwaltungen es anbieten und pflanzt seinen Baum, zum einen, weil es ein gutes Werk ist, zum anderen, um den Frühling gebührend zu begrüßen. Man braucht die jungen Bäumchen auch nicht zu kaufen, sondern sie werden kostenlos angeboten.
Mit dieser Sitte wird im Grunde einer islamischen Empfehlung entsprochen, denn der Erhaltung der Natur und einer gesunden Umwelt wird im Islam hohe Bedeutung beigemessen. Doch nicht nur Bäume werden gepflanzt, sondern unter anderem auch die mannigfaltigsten Frühlingsblumen und Blütensträucher. Blumenkäste, Blumentöpfe in Hof und auf den Fensterbänken werden mit aller Liebe und Hingabe bepflanzt. Kurz, jeder ist daran interessiert, seinen privaten Lebensraum mit Grün und Blühen zu schmücken. Und da dies ein allgemeines Bestreben ist, kann man sich vorstellen, wie es in den einzelnen Wohnvierteln zum Beginn des neuen Jahres grünt und blüht.
Ganz abgesehen davon, dass die hiesigen Stadt- und Ortsverwaltungen bzw. deren grünen Teams ebenfalls eifrig die Härmel hochkrempeln und Parks, Plätze, Straßenränder, Autobahnmittelstreifen und frühlingsfroh gestalten.
Was zudem gegen Ende des alten Jahres alle Jahre wieder hierzulande Brauch ist und besonders in den letzten 10, 20 Jahren Aufwind erhielt, ist das Fest des Freudeschenkens, genauer das Fest der guten Tat. Ein bestimmter Tag wird ausgemacht, an dem jeder, natürlich freiwillig, entsprechend seinen Möglichkeiten den Mittellosen und Bedürftigen der Gesellschaft unter die Arme greift. Im Rahmen einer allgemeinen Mobilisation sozusagen. In Städten und Ortschaften sind Stände aufgestellt, die Geldgeschenke oder aber Sonstiges, beispielsweise neue Kleidung, Schuhe, Haushaltsgegenstände, Spielzeug, wie gesagt alles neu und gut, entgegennehmen. Und die Dinge dann denen, die ihrer bedürfen, übergeben. Zu erwähnen ist, dass alle diese Geschenke hübsch und liebevoll verpackt sind und oftmals begleitet mit ein paar freundlichen Zeilen.
Freude schenken und helfen und dadurch selbst Freude erleben. Das ist die Quintessenz dieser allgemeinen karitativen Aktion im Vorfrühling, das heißt gegen Jahresende.
Auch heute noch wird in so manchen Gegenden Irans an uralten Neujahrsbräuchen, wenngleich auch mit einigen kleinen Veränderungen, festgehalten. Dazu gehört die wunderschöne Sitte, den Frühling bzw. das neue Jahr durch einen Boten, einen Freudenboten, ausrufen zu lassen bzw. anzukündigen. Eine Sitte, die in den Dörfern und ländlichen Gebieten nach wie vor lebendig ist und praktiziert wird. Beispielsweise im iranischen Norden in Mazandaran und Gilan, wo Neujahrssänger oder Herolde durchs Land ziehen, um das Nahen des neuen Jahres und Frühlings anzukündigen. 2 Wochen vor dem Fest schon wandern oder reisen sie von Ortschaft zu Ortschaft und tragen ihre Botschaft vor, in ansprechenden Melodien und Versen verpackt.
Ihre lyrischen Gedichte zum neuen Jahr und Wiedererwachen der Natur tragen sie so meisterhaft gekonnt, melodisch und wohlklingend vor, dass jeder, der sie vernimmt, nicht zögert und sich bei ihnen mit Süßigkeiten und Knabberkernen, Münzen oder auch einer Handvoll Reis bedankt. Von Haus zu Haus ziehen sie und die Türen öffnen sich, wie gesagt, ein Brauch, den es in Iran schon in altgeschichtlicher Zeit gab, der zum nationalen Brauchtum der Iraner zählt und ab der Zeit, da sie sich dem Islam zuwandten, islamisch-kulturelle Nuancen erhielt.
Anzumerken ist, dass die Neujahrsliedchen, die diese Wander- bzw. Neujahrssänger vortragen, mit Gotteslob und Dank beginnen, dem eine Huldigung auf den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam und sein Ahlul Bayt alaihi salam und anschließend Gedanken und gute Wünsche zum neuen Jahr und Frühlingsgedichte folgen. Alles in allem eine Frohbotschaft, die in anmutiger und ansprechender Weise verkündet, Hoffnung, Freude und Zuversicht weckt, zumindest aber heiter stimmt.
In einigen Landesteilen wird der Frühling mit volkstümlichen und sehr beliebten kleinen Bühnenspielen willkommen geheißen, begleitet von Liedern und Musik.
Und die Dörfler in der Umgebung von Ardebil in West-Aserbaidschan schicken ihre Boten in die Stadt, damit sie dort der Stadtbevölkerung die Ankunft des Frühlings und neuen Jahres kundtun. Und zwar mit lauter, froher Stimme. Als Dank und in heiterer Frühlingserwartung werden sie dann von den Leuten mit Süßigkeiten und Nurl geradezu überschüttet. Zu ihrer Information, Nurl ist ein Zuckerwerk, bestehend aus gepresstem Puderzucker, dessen Kern bisweilen kleine Mandeln oder Pistazien bilden.
In den Gebirgsgegenden Irans ist es so, dass die Neujahrsboten mit Körben voller Bergkräuter erscheinen, mit Bergkräutern, die noch ganz zart und voller Vitamine sind und aus denen köstliche Speisen zubereitet werden und die sie den Leuten in der Stadt überreichen.
Und die nun ihrerseits diesen Herolden des Frühlings kleine Geschenke übergeben. Und wir unsererseits hoffen, dass unsere Informationen über das neue Jahr und den Frühlingsbeginn in Iran Sie interessieren und Sie auch nächstes Mal wieder hineinhören in diese Sonderbeitragsreihe. Bis dann also.
Machen Sie es gut.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.